Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen mit dem Wochenspruch der neuen Woche aus Psalm 130. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Nicht Anrechnung der Schuld ist Gottes Weg, sondern Vergebung. Und der Beter dieses Psalms ist überzeugt, wer Vergebung erfahren hat, der wird Gott umso mehr ehren. Deshalb, wenn Gott uns annimmt, sollten wir dann nicht auch einander akzeptieren? Wenn Gott uns vergibt, sollten wir dann nicht einander verzeihen können? Wenn Gott uns freispricht, sollte dann nicht auch im Verhältnis zu unserem Nächsten ein Neuanfang möglich sein? Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, heißt es im Psalm. Der Anfang ist von Gott in Jesus Christus gemacht. Vergebung ist uns zugesprochen und Gott hält sein Versprechen. Und sein Wort, seine Vergebung, sein Versprechen ist der Beginn für ein neues Verhältnis zu ihm und untereinander. Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf noch ganz herzlich zu den kommenden Gottesdiensten einladen. Den Gottesdienst zum Reformationstag feiern wir am Donnerstag um 19 Uhr hier auf der Neukirch. Am kommenden Sonntag findet um 10 Uhr ein gemeinsamer Familiengottesdienst in Liebenscheid statt. Im Anschluss daran wird eine Gemeindeversammlung stattfinden, in der vor allem über den aktuellen Stand von EKN 2030 informiert wird. In der Zeit wird eine Kinderbetreuung im Pfarrhaus angeboten. Die Kollekte heute und am Reformationstag ist jeweils für die eigene Gemeinde bestimmt, die Kollekte am kommenden Sonntag für die Hessische Lutherstiftung und die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorge. Am 8. November fährt das Frauenfrühstück zum Bowlen. Informationen hierzu finden Sie im Gemeindebrief. Um Anmeldung bei Sandra Schwerer-Plätz in Weißenberg oder Sibylle Kaiser in Liebenscheid wird gebeten. Jetzt lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 452, Er weckt mich alle Morgen, die Verse 1, 2 und 5.
Thank you. Lassen Sie uns im Wechsel miteinander die Verse des 130. Psalms beten. Sie finden diesen im Gesangbuch unter der Nummer 751. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu lesen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Die Schale des Herrn meine Seele wartet, und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn.
Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel aus allen seinen Sünden.
Kommt, lasst uns anbeten. Du weißt, wie sehr wir der Veränderung und Umkehr bedürfen. Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran, sondern kommst in deinem Wort. Offen ist es und gut, heilen will es und uns herausführen aus allem selbstbezogenen Wünschen und Tun. Wir bitten dich, lass uns dir, Gott, nicht ausweichen. Schenke uns viel mehr Zutrauen zu deinem Wort, zu Jesus, der deine frohe Botschaft selber ist, zu deinem Geist, der uns erfüllen und für dich begeistern will. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, vergib uns alle unsere Schuld. Überreich ist sein Erbarmen. Jesus Christus trägt unsere Schuld. Durch ihn sind wir erlöst und frei. Der Heilige Geist macht uns der ewigen Liebe gewiss. Er erfüllt uns mit der Kraft der Vergebung. Deshalb lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Wir beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, dein Heiliger Geist lässt uns an dich glauben und dir und einander vertrauen. Wir danken dir dafür, dass du so deine Kirche baust. Wir bitten dich, halte uns die Hoffnung und die Gewissheit wach, dass du auch in unserem Leben wirkst. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass du das Werk, das du begonnen hast, auch am Ende der Zeit zu einem guten Ende bringen wirst. Gütiger Gott, immer neu vergibst du uns unsere Schuld. Hilf uns, das wunderbare Geschenk deiner Vergebung anzunehmen. Mache uns zu Menschen, die aus deiner Barmherzigkeit leben und ihren Mitmenschen gerne vergeben. Lass uns die Zeit, die wir im Gottesdienst, beim Bibellesen, Beten und Singen verbringen, nicht als Pflichterfüllung erleben, sondern als geschenkte Zeit, die unser Leben reich macht. Habe Dank für die Gemeinschaft, die wir heute Morgen hier im Gottesdienst erleben dürfen, dass da andere sind, die mit uns Gottesdienst feiern, dass wir nicht alleine sind, sondern miteinander glauben dürfen. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es alles zahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Halleluja. Lassen Sie uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das nächste Lied, Nummer 351, die Verse 1 bis 3 und 5.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie schaffe ich es, dass Gott mir gnädig begegnet und nicht verdammend, strafend? Das war eine der Grundfragen Martin Luthers, an den ich wenige Tage vor dem Reformationsfest denken musste. Als junger Mönch, als sensibler Denker quälte ihn diese Frage ganz existenziell. Wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt, und was muss ich tun, damit mein Leben Gott gefällt? Und sein Leben als Mönch war für ihn der ganz ernsthafte Versuch, dieses zu tun, ein solches Leben zu führen. Mit allem, was dazugehörte, mancherlei Opfer, Buß- und Fastenübungen, lange Gebetszeiten, Gottesdienste, nicht nur am Tag verteilt, sondern auch in der Nacht, Enthaltsamkeit und Verzicht auf allen Ebenen. Ich denke, vielen Menschen heute ist diese Gedankenwelt Luthers fremd. Luther hatte schon als kleines Kind Gott als den harten Richter vor Augen und war überzeugt, wer von diesem Richter verurteilt wird, der erleidet Höllenqualen. Und für jeden Fehltritt, für jedes Versagen, für jeden Ungehorsam und für jeden schlechten Gedanken addiert sich die Zeitdauer dieser Höllenqualen nach oben. Vor nichts hatte man in seiner Zeit mehr Angst als vor Gott, so auch Luther. Und deshalb war es für ihn eine sehr ernst gemeinte, eine sein ganzes Leben bestimmende Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich denke, die Fragen heute sind eher: Was habe ich mit Gott zu schaffen und gibt es Gott überhaupt? Heute wird Gott schnell zum netten Onkel von nebenan, der nichts mehr hat, woran ich mich reiben oder stören könnte, der damit aber auch für mich und mein Leben unerheblich und gleichgültig geworden ist. Für den Gott der Bibel allerdings ist es konstitutiv, dass wir Menschen unser Tun und Lassen vor ihm zu verantworten haben. Und so sind wir ganz schnell wieder bei den reformatorischen Grundfragen Luthers. Wie kann ich mich Gott nahen? Wie kann ich ihn näher kennenlernen? Was kann ich tun, um mein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt? Letztendlich, wie kann ich meinen Glauben glaubwürdig leben vor Gott und vor den Menschen? Fragen damals von Luther neu gestellt, neu deshalb, weil es eigentlich uralte Fragen sind, Fragen, die schon die Menschen des Alten Testaments umgetrieben haben, Menschen wie den Propheten Micha. Ich lese uns den heutigen Predigttext, Worte, die Micha wohl im Jahre 730 vor Jesu Geburt gesagt und geschrieben hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Für Micha steht die Existenz Gottes außer Frage. Für ihn gibt es Gott ganz selbstverständlich. Und nicht nur das, Gott ist mächtig, allmächtig, Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles ist durch ihn ins Dasein gerufen, nichts ist ohne ihn. Und dann stellt er sich den Fragen, die die Menschen schon damals an ihn herantragen. Wie kann ich mich diesem Gott nähern? Wie erfahre ich seinen Willen? Und ich finde, die Antwort, die er gibt, ist sehr einfach und einprägsam. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und in seinen Worten wird für mich ganz deutlich, Gott will nicht in erster Linie etwas von mir, etwas von meinem Besitz, etwas von meiner Zeit, sondern er möchte eine prägende, eine dauerhafte Beziehung zu mir haben. Eine Beziehung, in die ich investiere, eine Beziehung, die mein Leben prägt. Denn Gott ist kein Steuereintreiber, der zufrieden ist, wenn die Abrechnung stimmt. Er nimmt auch nicht nur unsere Vergangenheit in den Blick, ist nicht nur rückwärtsgewandt. Es geht nicht darum, dass wir uns durch irgendwelche Opfer oder Handlungen von unseren Verfehlungen freikaufen. Er ist ein liebevoller Vater, der eine liebevolle Beziehung zu seinen Kindern ersehnt. Er sucht nicht etwas von uns, er sucht uns selbst. Ihm liegt nichts an dem, was wir geben könnten, was hätten wir ihm auch zu geben, was er uns nicht letztlich gegeben hat. Ihm liegt daran, dass er unser Gott sein will, wir seine Menschen sein sollen. Und deshalb nennt Micha drei Wegweiser, wie Leben gelingen kann. Aber auch diese Hinweise sind nicht in Art einer Checkliste abzuhaken, als gute Taten abzuleisten, sondern Hinweise, wie wir unser Leben in guter Weise führen können. Der erste Hinweis, Gottes Wort halten. Es festhalten, sich vorhalten, sich daran festhalten, es auch einmal in Händen halten. Gottes Wort halten heißt, den Umgang mit dem Wort Gottes nicht auf die Kirche zu beschränken, sondern das, was man in ihm hört, festzuhalten, mitzunehmen in den Alltag. Am Sonntag zu beten, vergib uns unsere Schuld und dann die Fortsetzung auch am Mittwoch noch zu leben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gottes Wort halten heißt für mich auch, es in Ehren halten. Die größte Ehre für eine Bibel ist eben nicht, dass ihr Goldschnitt noch nach 20 Jahren unangetastet ist, sondern eigentlich, dass sie zerlesen auseinanderfällt. Wie sollen wir Gottes Wort halten, wenn wir keine Ahnung haben, was darin steht? Gottes Wort halten heißt auch nicht nur Interesse halber mal sehen, was da so alles drinsteht, sondern sich dem Gesagten öffnen. Gottes Wort fragt nach meinem Verhältnis zu Gott und nach meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Und Letzteres haben die Propheten immer wieder ganz dick unterstrichen. Tut eurem Nächsten kein Unrecht. Und auch Micha macht deutlich, Gott geht es nicht darum, welche Opfer ihm dargebracht werden. Es geht ihm nicht darum, dass Gottesdienste, die gefeiert werden, besonders prunkvoll sind, mit viel Action und großem Tamtam, Lichtshow, spektakulären Musikauftritten. Natürlich darf das alles sein, aber es ist ein Skandal, wenn die Gottesdienste besonders festlich sind und unter den Menschen immer mehr Unrecht geschieht. Das geht nicht. Haltet Gottes Wort, sagt Micha, tut Recht, übt Recht. Und an vielen anderen Stellen im Alten Testament wird sehr genau gesagt, was das bedeutet. Schützt Witwen und Waisen, tut den Fremdlingen keine Gewalt an, nehmt euch der Schwachen an. Martin Luther hat zu seiner Zeit sehr deutlich gespürt, es stimmt etwas nicht, wenn das Augenmerk einseitig auf das Seelenheil des Menschen gerichtet wird. Es ist nicht in Ordnung, wenn bestimmte Kulte oder fromme Übungen gepflegt werden, aber keiner danach fragt, wo denn wirklich Unrecht geschieht. Als ganz schlimmen Irrweg hat er damals den Ablasshandel angeprangert, wo mit den Höllenängsten der Menschen Geschäfte gemacht wurden. Solches Angstmachen und solcher Seelenhandel hat nichts mit dem zu tun, was Gott von uns will. Mit Micha und Luther können wir sagen, was vor Gott gut ist, ist nicht zuerst deine eigene Erbauung. Es sind nicht die prunkvollen Gottesdienste. Es ist vielmehr das Mühen darum, dass kein Unrecht geschieht, dass Gerechtigkeit gefördert wird und sich durchsetzt, dass Gottes Liebe in unserem Leben durch unsere Liebe sichtbar wird, dass die Beziehung zu Gott und den Menschen stimmt. Das ist gut, Mensch, so ist es dir gesagt. Und damit sind uns vor allem die Menschen ans Herz gelegt, die nicht allein für ihr Recht eintreten können. Die Kinder, die Kranken, pflegebedürftige Menschen, Fremde in unserem Land und manche andere, zu denen uns jetzt ganz bestimmt Gesichter und Namen einfallen. Achtet darauf, dass ihnen kein Unrecht geschieht. Wer das Recht bricht, der bricht mit Gott, und wer mit Gott bricht, der verliert seine Zukunft. Mich führen die Worte des Propheten Micha mitten hinein ins Leben. Und die Frage, wie wir uns Gott nähern können, wird umgelenkt. Schaut auf das, was unter euch geschieht. Ein Freund von mir sagt immer wieder, Jesus hat gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und auch das Zweite, was Micha sagt, trifft mitten ins Leben und schließt sich daran an. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, Liebe üben. Und da wird vollkommen klar, dass es nicht nur um innere Erbauung, Lobpreis und schöne Gottesdienste gehen kann. Auch nicht darum, dass man sich rühmt, alleine im Besitz der Wahrheit über Gott zu sein und sich damit über andere stellt oder sogar anderen ihren Glauben abspricht. Wenn Micha sagt, es sei auch geboten, Liebe zu üben, weist er zurück, wenn Menschen sagen, ich genüge mir selbst. Und ich meine, damit trifft er viel vom heutigen Zeitgeist. Immer mehr Menschen leben zunehmend so, dass jede und jeder nur noch sich selbst und sein eigenes Weiterkommen im Blick hat. Aber Liebe ist viel mehr als nur das Gebotene zu tun und das Verbotene zu lassen. Liebe sieht über sich hinaus, sieht hin zum anderen. Und Liebe üben geht deshalb nur in einer menschlichen Gemeinschaft mit dem Ziel, dass Zusammenleben gelingt. Gott hat uns für unser Miteinander eine Richtung vorgegeben, den Weg der Liebe und der Versöhnung. Und er ist in Jesus Christus diesen Weg selbst vorangegangen. Wenn Siegfried oder Andreas Orgel üben, dann mögen sie sich tiefe Gedanken machen über die Orgel, über die Literatur, die Noten, die Lieder. Aber ich denke, entscheidende Fortschritte machen beide, wenn sie Orgel spielen. Und ich denke, genauso ist es mit der Liebe. Darüber kann man Bücher lesen, man kann diskutieren, wie notwendig sie wäre. Aber entscheidend ist es, Liebe zu üben und zu leben. Und damit sind nicht zuerst die Gefühle gemeint, nicht die wohlige Wärme im Herzen, sondern zupackende Hände, offene Ohren und wenn nötig auch ein offener Geldbeutel. Wenn wir resigniert die Hände in den Schoß legen und beklagen, dass wir so wenig Liebe in uns fühlen, dann wird garantiert nichts anders. Gott sagt, Liebe üben, nicht fühlen, ist für mich das Wichtigste. Das Dritte und Letzte, was gut ist und was der Herr von dir fordert, demütig sein vor deinem Gott. Ich denke, bei dem Wort Demut graust es manchem unter uns, weniger vor Gott als vielmehr vor dem, was sie mit Demut verbinden, weil ihnen vielleicht in einem strengen, frommen Elternhaus Demut eingetrichtert wurde. Kopf nach unten senken, immer nachgeben, nie aufmucken, immer den untersten Weg gehen. Wer so Demut üben musste, dem graust es zu Recht. Aber all das hat nichts mit der Demut zu tun, die Micha meint. Es gibt im 1. Petrusbrief einen wunderschönen Satz, da heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eine herrliche Aufforderung. Und wie oft haben Menschen schon Gebrauch davon gemacht und erfahren, dass Gott wirklich für uns sorgt. Aber dieser Satz ist eigentlich ein Nebensatz einer Erklärung dessen, wovon der vorhergehende Satz handelt. Und da heißt es: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und dann müsste man wörtlich weiter übersetzen: Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Das ist Demut, wenn ich alle meine Sorge auf Gott werfe und fest darauf vertraue, dass er weiß, was gut für mich ist. Wenn ich ganz genau weiß, dass ich Gott brauche, sein Gnädigsein, sein Erbarmen, seine Liebe, seine Hilfe für mich und mein Leben. Und da wird kein Hochmut zur Schau gestellt. Von ganz alleine wird da Liebe geübt und Gottes gutes Wort gehalten. So wird deutlich, dass alles zusammenhängt, wie Gottes Wort halten, Hand in Hand geht mit Liebe üben. Und dass die Verhältnisse im Lot sind, wenn wir uns demütig beugen vor Gott und alle unsere Sorge auf ihn werfen. Alles drumherum kann dann gerne dazukommen, tolle Gottesdienste mit viel Kreativität und auch Action, Fastenzeiten, Rituale, aber an all dem hängt es nicht. Er sorgt für uns, das ist entscheidend und unser Leben darf Antwort auf seine Sorge, auf seine Liebe sein. Unser Predigttext, Worte gegen die heute weit verbreitete Vorstellung, wir könnten alleine wissen, was gut ist. Es komme nur darauf an, aus den vielfältigen Angeboten der Gesellschaft die auszusuchen, die für mich gerade passend erscheinen. Erst spät, manchmal zu spät, zeigt sich, dass nicht zusammenpasst, was wir ausgewählt haben. Dann geraten wir in die Lage eines Menschen, der nicht aufgepasst hat. Plötzlich hat er zwei verschiedene Schuhe an, beide drücken und zum Gespott der Leute wird er auch noch. Was wir die verbreitete Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft nennen, ist nichts anderes als die Willkür, die versucht, mit zwei verschiedenen Schuhen herumzulaufen. Und es stimmt nicht, wenn behauptet wird, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft könne es keine klare Orientierung mehr geben. Alles sei so unübersichtlich geworden. Nein, man muss die Orientierung nur in Anspruch nehmen, die uns angeboten wird. Die entscheidende Orientierung für unser Leben, die können wir uns nicht selbst geben. Die kommt von Gott. Wer wir sind und was wir sein können und sollen, wissen wir nur, weil Gott zu uns spricht. Er spricht uns an und wir können durch unser Leben antworten. Er vergibt Schuld und wir bekommen einen neuen Anfang. Er verspricht uns sein Reich und zeigt uns so einen Weg. Deshalb noch einmal, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns vom Lied 412, So jemand spricht, ich liebe Gott, die Verse 1 bis 4 und 6 singen. Lassen Sie uns beten. Herr unser Gott, immer wieder erleben und erleiden wir es, dass wir an dir und aneinander schuldig werden, erfahren, dass unsere Möglichkeiten, den Weg zu dir zu bahnen, radikal begrenzt sind. Und doch würden wir gerne so leben, dass es dir gefällt, dass du uns einfach lieb haben musst. Lass uns ganz einfach auf deine Liebe vertrauen. Lass uns darauf vertrauen können, dass du in Jesus Christus alles für uns getan hast, dass du uns in der Vergebung neues Leben schenkst, dass wir zu unserer Rettung nichts beitragen können und müssen. Hilf uns, unser Leben als Antwort auf deine unfassbare Liebe in deiner Nachfolge zu leben. In der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus und in der Sendung des Heiligen Geistes hast du den Jüngerinnen und Jüngern gezeigt, dass sie die Kraft und die Autorität haben, in deinem Namen zu wirken. Gib allen, die deinen Namen tragen, gib uns das Vertrauen auf die Gaben, die du uns gegeben hast, damit wir in deinem Namen und in deinem Geist diese Welt verwandeln. Wir bitten dich für deine Kirche, lass sie ein Ort des Vertrauens sein und bleiben. Heile Verletzungen und Enttäuschungen, die das Miteinander in den Gemeinden und manchmal auch zwischen ihnen belasten. Wir bitten dich für alle, die es schwer haben mit unseren Gemeinden. Hilf ihnen, dass menschliches Versagen ihnen nicht den Blick auf dein gutes, heilvolles Wirken verstellt. Lass sie Menschen finden, die ihnen mit Liebe und Verständnis begegnen, und schenke ihnen den Mut, auch nach Enttäuschungen neue Schritte zu wagen. Stärke die Menschen, die Macht in der Politik haben, dass sie ihre Macht und ihre Möglichkeiten nutzen, den Menschen zu dienen. Tröste die Menschen, die trauern, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Sei bei den Menschen, die Angst vor der Zukunft haben. Schenke den Kranken, den Leidenden, den einsamen Menschen, die ihnen helfen, ihr Leben gut und mit Freude zu gestalten. Wir bitten dich für alle, die ohne Liebe leben, für die, die von anderen im Stich gelassen wurden, ebenso wie für die, die selbst keine Liebe geben können, dass sie deine Güte, deine Liebe erfahren, auch durch uns. Wir bitten dich, dass wir aufmerksam bleiben für dich und deine Wege in unserem Leben, dass wir auf dich vertrauen und nicht aufhören, dich zu loben und dir zu danken für all das, was du uns Gutes getan hast. Wir bitten für unsere Welt, in der das Unrecht regiert, lass Ungerechtigkeit und Gewalt nicht die Oberhand behalten und stärke alle, die sich für Frieden, Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Und höre uns, wenn wir miteinander beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns vom Lied 131, O Heiliger Geist, O Heiliger Gott, die Verse 2, 3 und 6 singen.
Thank you.
Lassen Sie uns um Gottes Segen bitten. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Ich wünsche allen eine gute und gesegnete neue Woche. Vielen Dank, Sabrina. Vielen Dank, Siegfried. Auf Wiedersehen.